weil ich eben diese Scham in mir trage. Und mit jedem Mal, mit dem ich irgendwie offen darüber rede, geht so ein bisschen Scham weg. Und das tut mir, glaube ich, ganz gut.
Hallo, hier ist Johannes Kram mit dem Queerkram-Podcast, präsentiert von queer.de. Unser Motto ist hier: Wir sind alle gleich, aber wir sind auch alle anders. Und ja, ich glaube, dass wir uns alle etwas zu sagen haben. Keine Ahnung, ob es in Deutschland je wieder ein einzelnes Promi-Coming-Out geben wird, das medial so groß gefahren werden wird, wie das von Schauspieler und Moderator Jochen Schropp. Der 2002 mit der TV-Serie Sternfänger bekannt wurde, unter anderem an der Seite von Oliver Pocher, und der Sub- und Massenkultur beherrscht, ohne dabei je irgendwie ein anderer zu sein. Ob Teddy Award bei Arte oder Promi Big Brother bei Sat.1. Im Juni 2018, also 2,5 Jahre vor Act Out, vermeldet der Stern Jochens Coming Out als Sensationsvorabmeldung mit der Überschrift »Ich bin schwul«. Im Heft selbst klang das dann gar nicht reißerisch, dort war eine Art öffentlicher Brief zu lesen, mit dem Jochen Schropp seinen Schritt erklärte. Er schrieb: Diese Zeilen sollen nicht um mein persönliches Outing gehen, sondern darüber, wie wichtig ich es finde, Leute, die anders sind als man selbst, zu verstehen und Andersartigkeit als selbstverständlich zu sehen. Wer hat die Norm erfunden? Warum sind uns Menschen, die anders sind als wir selbst, fremd oder gar unheimlich? Ja, das war ein bemerkenswertes Coming-out und besonders zur damaligen Zeit ein sehr wichtiges. Viele Prominente, die sich outeten, taten danach viel, um nicht, wie es dann oft heißt, in die Homo-Schublade einsortiert zu werden. Jochen Schropp macht und machte fortan sein Schwulsein zum Thema und versprach, anderen Mut machen zu wollen. Und das macht er bis heute auf beeindruckende Art und Weise. In vielen medialen Formaten nutzt er seine Reichweite und Beliebtheit nicht nur, um gegen Homophobie anzureden und für das Empowerment vor allem junger Queers. Im Podcast Yvonne und Berna, den er zusammen mit der lesbischen Journalistin Felicia Mutterer betreibt, geht es sehr persönlich, informativ und unterhaltsam rund um alle Aspekte des queeren Lebens und der Community. Aber eben auch mit ebenfalls klarer Haltung um Rassismus und Sexismus. Seit einigen Monaten hostet er auf der Plattform Podimo noch einen zweiten Podcast mit dem Namen Knall und Tüte zusammen mit dem ersten Prince Charming-Gewinner Lars Töns Feuerborn. Gerade noch hat er im Schwarzwald gedreht und in circa 3 Wochen geht es auch schon wieder los mit der Moderation von 22 neuen Folgen Promi Big Brother. Schön, dass Jochen Schropp es zwischen diesen ganzen Welten auch noch hierhin geschafft hat. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Hallo Jochen.
Hallo.
Schön, dass du es geschafft hast. Jochen, wie bereitet man sich auf eine Big Brother Staffel als Moderator vor?
Man versucht, so viel vorzuschlafen wie möglich. Denn eigentlich ist das Anstrengendste, durchzuhalten, die 22 Tage am Stück. Der Rest passiert ja erst dann. Also eigentlich kannst du dich nicht vorbereiten. Es ist vielleicht von Vorteil, wenn man die ein oder andere Nase kennt.
Ja genau, wie macht man das? Musst du dir diese ganzen, also überhaupt weißt du, wer da kommt? Also kennst du jetzt schon die Kandidaten?
Tatsächlich kenne ich sie noch nicht. Ich habe am Mittwoch in 2 Tagen, wir zeichnen heute an einem Montag auf, in 2 Tagen habe ich einen Termin und da kriege ich die alle erst vorgestellt. Also tatsächlich immer kurz vor knapp.
Aber dann darfst du das aber nicht rausposaunen.
Ne? Dann darf ich das nicht rausposaunen. Also ich muss zwar kein NDA unterschreiben, was mich wundert tatsächlich.
Ein was unterschreiben?
Ein NDA, also ein Non-Disclosure Agreement.
Das heißt, du musst Strafe zahlen.
Dass wir Strafe zahlen müssen, genau, wenn wir es erzählen. Aber natürlich, ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass ich meinem Partner vielleicht den einen oder anderen Namen erzähle, auch wenn meine Produzenten das vielleicht nicht hören wollen.
Und du kennst die dann normalerweise auch oder musst du auch da mal nachschlagen, wer das alles ist? Oder?
Also in der Vergangenheit kannte ich sie immer oder die meisten, aber dann gibt es natürlich immer die ein oder andere Person, die ich tatsächlich nicht kenne und dann gehe ich ein bisschen auf Recherche, aber eigentlich ist es total egal, was die Leute vorher gemacht haben, weil im Endeffekt ist es ja erst dann spannend, wenn man sieht, auf wen sie treffen und wie sie sich eben in der Gruppe verhalten.
Nun ist die nächste Staffel unter besonderer Beobachtung, weil es gab bei Sat.1 ein anderes Format, was im April irgendwie eingestellt worden ist, auch ja oder wegen Homophobie, wo Sat.1 schon in der ersten Ausgabe von Promis unter Palmen eine homophobe Attacke auf die Drag Queen Kathi Böhm gesendet hat und das auch noch ein bisschen dramatisiert hat. und groß in der Kritik stand und dann im Endeffekt die ganze Staffel abgebrochen hat. Hat das irgendwelche Auswirkungen auf das, was ihr jetzt macht, dass man da genauer hinguckt oder was ist das so für ein Gefühl?
Also ich hoffe, dass man genauer hinguckt, weil ich fand das natürlich auch irgendwie alles nicht so schön, wie damit umgegangen wurde. Aber eigentlich, ich mache das jetzt, glaube ich, im 8. Jahr. Also eigentlich achten wir da natürlich auch immer drauf als ModeratorInnen. Also wir gucken uns natürlich die Sachen auch an und wenn wir finden, dass eine Sache nicht so gut aufgearbeitet ist, dann können wir das natürlich moderativ auch nochmal abnehmen. Das machen wir auch.
Das heißt, da gab es auch oder da gibt es auch immer wieder Situationen, wo man was sagen muss.
Ach, wir hatten im letzten Jahr hatten wir Udo Bönstrup, der hat eben ein paar sexistische Bemerkungen gemacht und das war mir dann schon ein Anliegen, das einordnen zu dürfen, aber das ist dann eigentlich auch aus Produzentensicht auch so gewollt. Also wir haben da eigentlich jeglichen Freiraum, ja.
Andererseits soll es ja auch knallen. Das heißt, da werden ja auch Menschen mit krassen Klischees aufeinander losgelassen, oder? Also so ein bisschen ist das ja auch Teil des Konzeptes.
Also es soll auf jeden Fall spannend sein. Ich weiß nicht, ob es jetzt unbedingt knallen muss, aber ich finde, man kann ja auch in Streitgesprächen irgendwie gut miteinander umgehen. Und ich finde aber eben, dass Homophobie mittlerweile wie Rassismus behandelt werden sollte. Und jemand wie Prinz Markus, der eben diese Homophobie
an den Tag gelegt hat. Das war da in einem anderen Format, Promis unter Palmen, genau?
Genau. Also ich finde, der hätte einfach anders durchgegriffen werden müssen. Aber ich glaube,
es ist ja nicht nur nicht durchgegriffen worden, es wurde ja auch noch das so ein bisschen auch noch inszeniert. Man hat Musik drunter gelegt, man hat das quasi auch so ein bisschen vermarktet, die Homophobie. Kann man schon, ich meine, es ist ja derselbe Arbeitgeber, den du hast. War das dann ein komisches Gefühl für dich, dass das irgendwie so behandelt worden ist?
Also ich habe es gesehen. Ich habe es auch mit meinem Partner gesehen. Es war jetzt auch nicht so, dass wir jetzt saßen und dachten so, oh mein Gott, was passiert da gerade? Weil es ist einfach natürlich auch was viele Menschen jeden Tag erleben. Also insofern fand ich es okay, dass es ausgestrahlt wurde. Aber ja, es war halt nicht so gut eingeordnet. Aber das ist nicht meine Sendung, das ist nicht mein Brit. Deshalb fällt es mir jetzt schwer hier. Also ich fand es nicht gut, aber ich kann da jetzt auch nicht näher drüber sprechen, weil ich nicht weiß, was dann da vor Ort besprochen wurde.
Aber du hast schon den Eindruck, dass man jetzt natürlich da sehr viel sorgfältiger mit umgeht und dass ihr dann auch möglicherweise solche Diskussionen nicht mehr führen müsst.
Also das hoffe ich auf jeden Fall und ich finde Princess Charming hat das ja irgendwie ganz schön gemacht. In der ersten Folge sind ja da zwei Frauen aneinander geraten. Das wurde ja gar nicht gezeigt, sondern dann wurde mit einer Tafel einfach erklärt, hey, hier ist was passiert, was eben auch gewaltverherrlichend wirkte und das strahlen wir nicht aus.
Hast du als offen homosexueller Moderator auch so die Aufgabe oder gibst du dir die Aufgabe, da auch besonders hinzugucken oder sagst du, nö, nur weil ich schwul bin, ist es nicht meine Aufgabe, sondern die anderen müssen da genauso drauf aufpassen?
Also ich glaube, das hat nichts damit zu tun, ob ich schwul bin oder nicht, aber also ich bin ein Mensch mit Haltung und ich will gewisse Sachen im Fernsehen nicht sehen oder ich will nicht, dass Menschen sich in gewisser Weise verhalten und da werde ich natürlich dann auch was sagen und werde dann auch einschreiten, klar.
Glaubst du, da hat sich in den letzten ein, zwei Jahren was verändert bei den Sendern generell, was diese Themen betrifft?
Ich finde schon, dass sich da was verändert hat, aber es musste ja natürlich auch zigmal knallen, dass sich was verändert hat. Das finde ich halt irgendwie interessant, ne? Also, dass erstmal irgendwie Gegenwehr so groß werden muss in den sozialen Netzwerken oder eben auch von den ZuschauerInnen, dass überhaupt was gemacht wird. Weil manchmal hat man das Gefühl, es soll erstmal ganz, ganz groß werden, damit die Presse da drauf guckt und es wird aber nicht weitergedacht, was vielleicht passiert, wenn es so ein bisschen außer Kontrolle gerät.
Andererseits wird ja auch oft gesagt, es ist auch gut, wenn diese Sachen passieren, weil so ist die Gesellschaft halt. Also diese homophoben Sachen passieren ja nicht nur in solchen Shows, sondern sie passieren ja im normalen Leben. Also wo ist da die Grenze, was man zeigt und wo ist da die Grenze, wo man eingreifen muss?
Ja, Katie Bam hat ja auch gesagt, sie findet es eigentlich schade, dass die Sendung abgebrochen wird. Und,
na gut, sie hätte ja auch, das war ja auch schade für sie, weil das war ja auch
eine
Show, in der sie aufgetreten ist. Wenn die aber mal aufhört, ist es ja auch doof. Ja.
Und gut, die Gage wird sie ja bekommen haben, ja. Aber klar, es geht natürlich um Exposure, es geht darum, dass man gesehen wird. Ich finde es okay, dass es ausgestrahlt worden ist, aber ich finde, er hätte halt danach aus dem Projekt entfernt werden müssen und das ist nicht passiert.
Du hast ja selbst auch so eine Situation gehabt, dass in der, glaube ich, 2019er Staffel, da gab es eine homophobe Bemerkung von einem Kandidaten und die hast du dann auch kommentiert. Du hast gesagt, glaube ich, eine Homosexualität ist verboten und deswegen darf man sich abfällig äußern und das sind die Moderationskarten von 1964. Das heißt, du hast quasi eine Art witziger, aber klaren Kommentar dazu gemacht. Fällt dir sowas spontan ein? Bist du auf sowas vorbereitet oder Musstest du dich mit der Situation vorher schon konfrontieren? Was mache ich, wenn sowas mal passiert? Ich glaube, das Wort Schwuchtel fiel auch und so weiter.
Das kommt immer auf die Situation an. Also ich sehe natürlich die Filme, die später in der Sendung gezeigt werden, die sehe ich vorher, die sehe ich mittags. Das heißt, ich kann mich auch, wir haben ja auch AutorInnen, das heißt, ich kann mich mit denen natürlich auch unterhalten und gucken, wie wir die Situation dann eben danach besprechen. Aber wenn Sachen natürlich spontan situativ passieren, dann kann ich auch spontan meinen Senf dazu zu geben, sozusagen.
Und da gibt's auch keine Diskussion, dass du irgendwas durchsetzen musst?
Nee, also das hatte ich tatsächlich noch, also wirklich sehr, sehr selten. Also, dass man vielleicht mal einen Spruch bringt, der dann vielleicht nicht so gut ankommt in der Redaktion, das ist ja ganz normal. Also, wir haben einen Arbeitsablauf und da gibt's natürlich auch mal Reibungen, aber insgesamt finde ich, werden wir da sehr gut angenommen, auch mit unseren Ideen, ja.
Aber das ist jetzt gar nicht nur in der Fernsehbranche, sondern oft ist es ja so, wenn man als queerer Mensch im Berufsleben was sagt und was einen stört, dann heißt es oft, oh, müsst ihr immer so, ja, müsst ihr das so genau nehmen oder müsst ihr so schnell beleidigt sein oder müsst ihr das so persönlich nehmen? Mhm. Sowas ist da noch nie passiert?
Doch, sicherlich. Vor meinem Outing ist mir das vielleicht hier und da mal passiert. Aber ich habe jetzt, also ich habe jetzt keine genaue Situation mehr im Kopf oder niemand, der das zu mir gesagt hat, aber ich weiß, dass ich mich schon hier und da als homosexueller Mensch manchmal in die Ecke gedrängt gefühlt habe oder das Gefühl hatte so, oh Gott, jetzt macht er wieder seinen Mund auf. Aber eigentlich, seit ich mich geoutet habe, muss ich sagen, habe ich diese Probleme eigentlich gar nicht mehr gehabt.
Über das Outing sprechen wir gleich noch. Wir haben gesagt, es hat sich was verändert in den letzten ein, zwei Jahren. Jetzt wurde ja dieses Jahr auch bekannt gegeben oder vermeldet, dass die beiden großen privaten Fernsehsendergruppen, also ProSiebenSat.1, für die du arbeitest, und die RTL Group, dass die beide beschlossen haben, so ihr Image ein bisschen zu ändern oder auch ihr Programmverständnis. Sie wollen nicht mehr so krawallig sein, sie wollen gesellschaftspolitisch relevanter sein, sie wollen sich auch mehr für Familien öffnen. Bekommst du davon was mit von, oder ist das eine abstrakte Diskussion? Hat das irgendwas konkret mit deiner Arbeit zu tun?
Also ich weiß nicht, wir reden hier ganz viel über Projekte, mit denen ich ja nichts zu tun habe. Also ich mach Promi Big Brother für Sat.1, das heißt, da arbeite ich dann mit Endemol Schein zusammen und eben dann auch mit dem Sender. Aber was sonst in dem Sender passiert, damit habe ich nichts zu tun.
Okay, da gibt's also keine generelle Diskussion darüber, dass man sagt, okay, wie stellen wir uns auf oder wie wollen wir als unsere Moderatorinnen mit verschiedenen Problemen umgehen?
Das kann sein, dass das passiert, aber da wir ja jetzt mit Promi Big Brother noch nicht angefangen haben, kann ich da jetzt noch nichts zu sagen, aber das kann schon sein. Aber was da jetzt senderintern besprochen wird, ich meine, ich sehe, dass Pressemitteilungen jetzt, dass in Pressemitteilungen gegendert wird, das sehe ich, das nehme ich positiv wahr, solche Dinge, aber was in den Geschäftsetagen von ProSiebenSat.1 oder RTL besprochen wird, das weiß ich nicht.
Hat dich das auch überrascht, dass Dieter Bohlen jetzt bei RTL gehen muss? Ist nicht ein Sender, ich weiß, aber einfach du als Medieninsider oder als jemand, der das natürlich auch verfolgt.
Naja, ich finde, irgendwann muss ja eine Veränderung mal passieren, oder? Also er war ja jetzt sehr, sehr lange da, die Sendung war sehr, sehr lange seine Sendung und es ging eigentlich nicht mehr darum, Talente zu finden, finde ich persönlich. Und deswegen bin ich da jetzt ganz gespannt. Ich weiß allerdings nicht, ob eine Supertalent-Jury mit einer holländischen Moderatorin, die in Deutschland keiner kennt, Podolski und Michael Michalski, ob die jetzt mehr entertainig rüberkommt, werden wir sehen.
Dieter Bohlen steht ja auch für eine gewisse Zeit, wie man mit Minderheiten umgegangen ist und wie man über Minderheiten auch im Fernsehen öffentlich gesprochen hat, hat sich auch einiges geändert. Dieter Bohlen war bestimmt auch hart und hat auch bestimmt früher auch viele, viele homophobe Kommentare gemacht. Trotzdem haben ja auch diese Sendung zu einer gewissen Sichtbarkeit geführt. Das ist eine gewisse Ambivalenz. Was findest du, ist die Rolle vom Privatfernsehen in den letzten 20 Jahren? Was die Rolle von Sichtbarkeit oder auch von Akzeptanz für Queers, ja, bedeutet?
Kann man das so allgemein sagen? Also ich finde auch, dass da eine ganze Menge passiert ist in der letzten Zeit. Ich finde, dass RTL sehr positiv vorangeht mit queerer Sichtbarkeit. Also die greifen eben auch immer wieder queere Themen auf und bereiten sie aber auch wirklich gut auf, finde ich. Also informativ, und dass man wirklich auch was lernt und dass die Menschen aus der LGBTIQ-Community nicht mehr einfach nur vorgeführt werden. Ich finde schon, dass das sehr, sehr oft und lange der Fall war und auch tatsächlich auch noch in den letzten Jahren. Also ich weiß nicht, ob es wirklich immer dafür gesorgt hat, dass man sich unserer Community annähert, wenn man sich gewisse KandidatInnen eben auch angeguckt hat in den Formaten.
Das heißt, es ging um Exotismus, es ging darum, auch ein bisschen den Zirkusclown hier vorzuführen.
Total, finde ich schon. Also ich finde, gerade bei transidenten Menschen wurde das sehr, sehr häufig gemacht. Also so habe ich es empfunden. Natürlich auch bei Homosexuellen genauso, aber Ich fand gerade bei transidenten Menschen ist mir das oft auf den Magen geschlagen und ich habe mir teilweise überlegt, ob das jetzt wirklich positiv ist oder eben nicht. Ob sie einfach nur benutzt werden.
Aber du hast schon das Gefühl, dass es jetzt in die richtige Richtung läuft.
Ne? Es geht langsam in die richtige
Topmodel Richtung. Hat ein Trans-Model zum ersten Mal gewonnen und es gab ja auch keine negativen Diskussionen drumherum, sondern es wurde ja einhellig gefeiert, oder?
Ja, und ich finde, Alex hat auch zu Recht gewonnen. Also die Canvas, die ist wunderschön und sie hat das richtig gut gemacht. Und sie hat auch noch Haltung, das muss man auch sagen.
Nun bist du eine Person des öffentlichen Lebens und bist jetzt seit drei Jahren geoutet. Mhm. Und du hast viel darüber reden müssen. Ich glaube, in allen Podcasts musst du dein Coming Out. Wir reden wahrscheinlich auch gleich noch drüber. Aber es geht mir vor allen Dingen um diese Rolle der Person des öffentlichen Lebens. Du hast mal im Podcast gesagt, du bist dir manchmal gar nicht so bewusst, dass du diese Rolle hast und dass man irgendwie aufpassen muss. Aber trotzdem, auf der anderen Seite, wenn man dich irgendwie in Interviews und Podcasts hörst, du bist wahnsinnig ehrlich. Mhm. Du scheinst dir überhaupt keine Gedanken darüber zu machen, was du gerade erzählst. Aber irgendwo machst du natürlich trotzdem Gedanken, weil du musst ja trotzdem aufpassen. Oder wo ziehst du da die Grenze?
Was meinst du denn mit aufpassen?
Ja, du hast mal gesagt, auf irgendeine Frage, oder habe ich jetzt keinen Bock auf diese Schlagzeile oder so. Das heißt, wenn man über Sexualität ausgefragt wird, wenn man nach dem Privaten gefragt wird, wie sehr ist das kopfgesteuert, wie sehr bist du da spontan oder musst du da aufpassen? Oder wo setzt du deine Grenzen, was du erzählst?
Ach, ich glaube, das kommt immer auf die Frage an. Also erstmal kann mich jeder alles fragen, aber ich denke natürlich auch manchmal schon ein bisschen weiter. Also ich bin jetzt gefragt worden letztens, ob ich einen Podcast machen möchte mit einer Psychologin, wo ich über mein Verhältnis zu meiner Mutter spreche, was nicht immer einfach ist. Also das so viel kann ich sagen, aber ich möchte nicht in einem Podcast über mein schwieriges Verhältnis mit meiner Mutter sprechen, um dann nachher eine Schlagzeile zu lesen über meine Mutter, die sie sich nicht wehren kann, die nichts irgendwie davon hat und wo es vielleicht dann eben auch noch aus dem Zusammenhang gerissen wird. Also da bin ich natürlich, da denke ich dann schon weiter und denke dann so, okay, nee, dann mache ich das halt nicht. Aber generell habe ich auch jetzt nichts, wo ich von Anfang an sage, darüber darfst du mich nichts fragen.
Schwule Promis waren früher auch deswegen so beliebt, weil sie oft die Öffentlichkeit in Anführungszeichen verschont haben, ja, von zu viel Details, von ihrer Beziehung oder von Sex. Das machst du nicht.
Ich mach's jetzt zum Beispiel nicht in dem Knall und Tüte Podcast für Podimo und tatsächlich habe ich aber dann teilweise auch gedacht, so, was redest du da? Oh mein Gott, ist das nicht einfach viel zu viel? Und dann spreche ich mit teilweise intellektuellen Menschen, die sagen, boah, wir hören uns den Podcast so gerne an, weil der einfach irgendwie frei von der Liebe erzählt wird und wir finden das toll, dass du da auch für Aufklärung sorgst.
Ich finde es total wichtig. Ich finde es wirklich, wirklich bewundernswert, weil du damit wirklich zeigst, dass es geht und dass man diese Angst nicht haben muss. Also ich denke auch manchmal, hätte ich das jetzt erzählt, aber ich glaube, je mehr du erzählst, umso normaler wird es ja.
Absolut. Also ich fühle mich dadurch viel befreiter und ich finde aber auch, wenn man sich Prince Charming anguckt, also Nicolas oder auch Alex Schäfer, der zweite Prince Charming, die haben durch diese durch dieses Normalisieren der Sexualität, also einfach, dass sie mit anderen Typen rumknutschen, dass sie offen darüber reden, dass bei Princess Charming gesagt wird, von 1 bis 10, wie gerne leckt ihr? 10, ja, okay. Also dass da jetzt im Fernsehen eben auch anders mit umgegangen wird als noch vor vielen Jahren. Also ich finde es halt ganz, ganz schlimm. Ich bin mit genug Scham aufgewachsen, du wahrscheinlich auch. Ja. Und die werde ich auch nie loswerden. Also ich glaube, deswegen empfinde ich dann auch, wenn ich zum Beispiel Knall und Tüte höre, bin ich viel beschämter als andere Leute, die das hören, weil ich eben diese Scham in mir trage. Und mit jedem Mal, mit dem ich irgendwie offen darüber rede, geht so ein bisschen Scham weg. Und das tut mir, glaube ich, ganz gut.
Interessant, dass du das trotzdem noch so spürst, dass es trotzdem noch so eine Haltung ist. Ich habe das Gefühl,
total, immer wieder.
Ja?
Also ich muss auch sagen, wir nehmen den Podcast im Stehen auf.
Ja.
Ich finde es, wir haben ja vorhin darüber geredet, du meintest, es ist dynamischer. Ich fühle mich fast ein bisschen nackt, muss ich sagen. Also es liegt vielleicht auch daran, dass es morgens ist und ich noch nichts gegessen habe, aber ich bin fast ein bisschen... Also ich finde, dieses im Stehen aufnehmen sorgt eher für Aufregung bei mir.
Okay.
Also finde ich ganz interessant. So.
Sollen wir es unterbrechen oder sollen wir
das? Nee, ich sag's nur. Ich sag's nur dazu, weil wir vorhin darüber geredet haben, über Dynamik und so. Und ich fühle mich fast, ich fühle mich gerade ein bisschen.
Nicht so geborgen,
genau.
Nicht so. Es ist kein Safe Space.
Ja, finde ich ganz interessant.
Oh, das ist schade, weil das soll der Podcast natürlich auch schon sein. Wir reden ja, ist ja kein Verhör, das ist ja schon
ein Gespräch. Ja, aber ich fühle mich so ein bisschen so.
Oh.
Obwohl du gar nicht so bist. Aber das macht was mit mir. Finde ich interessant. Also ich finde es wirklich spannend.
Krass. Spannend. Ja, warum machen wir das? Wir machen das, um lebendiger sein zu können. Und nicht jetzt,
Und ich fühle mich total angespannt.
Okay.
Ja, aber mal gucken, wo das Gespräch noch hingeht.
Gib du mir mal einen Tipp, was würdest du jetzt tun, wenn du einen Gast hättest, der das zu dir sagt, was kann ich jetzt tun, damit die Situation entspannt?
Naja, dann müsste ich mich wahrscheinlich hinsetzen, aber dann müsstest du dich auch hinsetzen. Nee, ich glaube, es fing jetzt sehr stark mit Fragen natürlich an über mein Business, zu dem ich natürlich eine Meinung habe, aber wo ich nicht so drin bin. Deswegen habe ich mich, glaube ich, jetzt gerade so ein bisschen wie in so einer Verhörsituation gefühlt. Aber ist doch okay. Finde ich. Ich finde es nur interessant, dass mich das gerade so unsicher wirken lässt. Ja. Können wir alles drin lassen? Finde ich gut. Ich weiß ja nicht, wie die HörerInnen das empfinden.
Ja. Mir tut's leid, aber ich meine, ich fand die Fragen jetzt, die haben mich wirklich interessiert.
Weil ja, ich weiß. Ich glaube nur, wenn ich sitzen würde, dann hätte ich mich irgendwie so ein bisschen geerdeter gefühlt.
Ja.
Ja.
Okay.
Lass uns einfach weiter. Also,
wir haben hier einen Hocker stehen, aber eben nicht für mich, und dann wäre es doof gewesen, du würdest sitzen und ich habe stehen. Deswegen hast du gesagt, du stehst auch, und deswegen haben wir das jetzt,
ja.
Haben wir das jetzt mal. Das ist ja schade. Okay, wie komme ich jetzt? wo waren wir eigentlich?
Wir waren, es ging darum, dass ich über Sex spreche und was.
Und das musst du im Stehen tun.
Ja, das muss ich im Stehen tun.
Wenn du dich verhört fühlst. Nee, dann. Ich wollte also nicht mit über Sex reden. Ich will über das Sex reden reden, nicht über Sex reden.
Naja.
Das ist ja ein Unterschied. Also
genau.
über die Tatsache, dass du das, was ich ja auch gesagt habe, ich glaube, du bist auch der erste Promi, oder Moderator, Schauspieler, der das so ausfüllt, der das so macht, oder? Da gibt es ja kein Vorbild für. Du kannst das ja niemand abgucken.
Nö, eigentlich nicht, aber ich meine, mein Sexleben ist ja auch mein Sexleben. Das gucke ich mir
überhaupt nicht an. Egal, was das für ein Sexleben ist, aber dass jemand. Hat schon mal ein schwuler Promi das so konsequent gemacht, wie du das gerade machst?
Ich glaube nicht. Weiß ich nicht.
Das ist ja krass, oder? Du machst irgendwas, ist es bewusst, dass du gerade auch ein neues Role Model prägst, dass du gerade Neuland betrittst und damit ja auch Sachen ermöglicht, dass auch ganz viele zuhören, zuschauen, wie macht der das? Du läufst über, wo man denkt, dünnes Eis, und man merkt, es ist vielleicht überhaupt kein dünnes Eis, weil wenn Jochen das schafft, schaffen wir das auch.
Also ich merke das natürlich, weil ich Zuschriften bekomme und weil ich das über die letzten Jahre ja auch einfach immer wieder gehört habe. Und es gibt ja eben auch prominente homosexuelle Menschen, die einmal über ihr Schwulsein, über ihr Lesbischsein gesprochen haben und dann auch gesagt haben, wir wollen das nicht mehr thematisieren.
Ja, die meisten.
Ja, und ich wusste am Anfang auch nicht, in welche Richtung das geht. Und dann spricht man irgendwie immer mehr drüber und dann setzt man sich irgendwie für andere ein und dann bekommt man ein Feedback dazu und dann merkt man, hey, das hilft ja einfach Menschen. Also das hilft den Eltern, ihre Kinder zu verstehen. Es hilft, sich bei den Eltern zu outen, bei vielen jungen Menschen. Und dann habe ich das Gefühl, hey, das ist doch was Schönes und das ist doch was Gutes. Und also ich hab einfach keine Angst, glaube ich, mehr davor. Ich hatte ja richtig Angst davor, mich zu outen, weil ich einfach Schiss hatte, dass, also so bescheuert, dass ich nur noch als schwuler Mann wahrgenommen werde. Und jetzt arbeite ich quasi dem Ganzen zu und es fühlt sich gut an. Und das ist eigentlich schön, finde ich.
Karin Hanschewski, die ja eine der Act-Out-Initiatoren ist, hat hier im Podcast erzählt, dass sie
sich sexy
Tage davor,
gefühlt hat.
Bitte, was?
Dass sie sich sexy gefühlt hat nach dem Outing.
Nachher, ja, aber vorher auch richtig schlecht, ne? Dass sie richtig, richtig Angst hatte.
Mhm.
Kannst du das nachempfinden? War das ähnlich bei dir oder hast du dich drauf gefreut, jetzt ist es endlich bald raus?
Also da habe ich mich dann wirklich gefreut und habe gedacht, oh, endlich ist es raus, weil das ja auch immer wieder geschoben wurde. Also es war ja eben in einer Zeitschrift und es war quasi in der Hand des Sterns, wann der Artikel dann rauskommt. Und irgendwann habe ich gesagt, so, ey, jetzt bitte, wir hatten doch irgendwie schon mal gesagt, vielleicht vor 2 Wochen, und dann hattet ihr ein wichtigeres Thema und jetzt irgendwie ist es schon wieder 2 Wochen später. Ich möchte jetzt, dass das endlich rauskommt. Aber ich hatte mich ja schon mal mit dem Gedanken auseinandergesetzt, mich zu outen, glaube ich, nochmal 3-4 Jahre vorher. Da habe ich dann kalte Füße bekommen und habe es dann eben nicht gemacht. Und das war, glaube ich, weil ich mich ähnlich gefühlt habe wie Karin.
Damals hat die Agentur zu dir gesagt, du solltest es nicht machen. Und du hast dich damals davon mit beeinflussen lassen. Das hat zumindest den Mut genommen. Hast du mit der Agentur heute nochmal zu tun gehabt oder mit den Leuten von damals? Oder glaubst du, dass die Agentur heute anders handeln würde? Haben die alle was gelernt mittlerweile?
Also wir haben uns nochmal getroffen auf dem Münchner Filmfest. Das war sehr aufregend tatsächlich, weil wir uns halt immer nur von Weitem irgendwo mal gesehen hatten. Und da bin ich dann auf sie zugegangen und habe gesagt, hey, kommt, lass uns doch mal reden. Und also für sie war es schwierig, weil ihnen halt Homophobie unterstellt wurde. Und die beiden sind, ich möchte jetzt nichts zu nah oder zu weit ins Detail gehen, weil es weiß ja auch niemand, welche Agentur das war. Aber meine Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen sind keinesfalls homophob, aber wir mussten uns da einfach mal unterhalten darüber, was es einfach mit mir gemacht hat und was natürlich so eine Aussage auch mit sich bringt.
Man hat ja auch bei Act Out gemerkt, dass es ja auch viele auch homosexuelle Agenten gab, die ihren Klienten gesagt haben, macht das nicht. Ne? Also es geht ja gar nicht nur darum, ob man homophob ist, sondern es geht ja überhaupt darum, wie man die Situation einschätzt. Und
genau.
Ich glaube, da hast du damals ja auch ein bisschen Neuland mit betreten, dass du das dann auch thematisiert hast. Und hast du das Gefühl, dass hättest du es lieber gehabt, im Rahmen von Act Out das zu machen, oder bist du froh, dass du so einen gewissen Vorlauf hattest oder dass du dein eigenes Coming Out hattest? Oder hast du damals gesagt, oh, es wäre jetzt schön, das mit noch ein paar anderen tun zu können?
Ich glaube tatsächlich, dass es ein gutes Gefühl gewesen wäre, das mit anderen Menschen zusammen zu machen. Also ich finde ja auch, dass wahnsinnig viel passiert ist, also seit meinem Outing auch. Ja, also es gibt viel mehr queere Sichtbarkeit im Fernsehen, es gibt queere Dating-Shows, es sind weitere SchauspielerInnen und ModeratorInnen haben sich geoutet, und das finde ich eigentlich ein schönes Zeichen. Aber ich glaube, in der Gruppe ist es natürlich einfacher, weil der Fokus dann so ein bisschen weggeht.
Man trägt natürlich auch eine ganze Menge mit, ne? Also es geht ja gar nicht um einen selbst, sondern natürlich ist dann die Aufmerksamkeit auf alle Homosexuellen gerichtet, wenn jemand sowas macht. Hattest du dieses Gefühl auf den Schultern, oh Gott, ich muss ja Role Model sein, alles, was ich sage, wird auch auf andere Menschen bezogen?
Nee, das hatte ich eigentlich nicht. Also ich wüsste nicht, wer mir das hätte geben sollen.
Okay.
Ja.
Weil ja auch innerhalb der Community gibt's ja auch so eine Häme, ne? die dann
naja, sagt, die hatte ich ja.
Nimmt er sich jetzt so wichtig? Und dann gibt's ja auch immer, das ist ja immer das Gleiche, ne? Jochen Hu, ja, oder
absolut.
Wussten wir alle. Und das hat mich damals super geärgert, weil auf der einen Seite kriegen die schwule Promis, die nicht geoutet sind, von der Community den Ärger, dass sie sagen, macht's endlich. Und wenn sie es machen, heißt es, haben wir keine anderen Probleme, müsst ihr euch so wichtig nehmen. Also ein bisschen ja auch die Reaktion, die die Mehrheitsgesellschaft dann zum Beispiel bei Act Out oft gezeigt hat, wird ja auch gespiegelt in der eigenen Community. Hast du das so empfunden?
Ja, also ich habe, ehrlich gesagt, habe ich auch empfunden, dass der größte Gegenwind aus der Community kam. Also diese Überschrift des Artikels Jochen Schropp ist schwul und der Papst ist katholisch, fand ich unter aller Kanone. Und ich habe dann auch dem Chefredakteur des...
Das war in der Blue, ne?
Ich glaube ja. Dem habe ich dann eben auch geschrieben und habe gesagt, hast du eigentlich meinen Brief überhaupt gelesen? Hat er gemeint, nee, der wäre ja noch nicht zu lesen, der käme erst morgen raus. Und dann habe ich gesagt, naja, die guten Redaktionen bekommen eigentlich die Zeitungen oder Zeitschriften, die dann eben rauskommen, mindestens einen, wenn nicht zwei Tage vorher. Und dann hat er den Artikel gelesen oder meinen Brief gelesen und hat seinen Artikel dann auch nochmal revidiert oder nochmal neu geschrieben. Aber da hat man halt auch gemerkt, okay, da geht es einfach nur darum, dass man irgendwas runterschreibt und rauskotzt, ohne sich überhaupt mit dem Inhalt zu beschäftigen. Und das hat mich schon sehr geärgert.
Das ist ja generell so, dass Homosexuelle, die in der Öffentlichkeit stehen, natürlich von Homosexuellen, die nicht in der Öffentlichkeit stehen, total beobachtet werden, weil man natürlich auch total Angst hat, was das auf das eigene Leben abfährt und wie mit denen umgegangen wird, wird vielleicht auch mit mir umgegangen. Und das ist natürlich dann eine Rolle, die man auch mitspielen muss, und dass du dann auf einmal diese ganzen Reflexe bekommst. Hast du dann auch mit Leuten auch reden können, jetzt abgesehen von dieser Redaktion? Hast du dich mit auf diese Diskussion eingelassen, die es auch in sozialen Netzwerken gab, oder
hast nee, habe ich nicht.
Okay.
Muss ich dir auch ganz ehrlich sagen, Johannes, kriege ich nicht hin. Also das ist mir dann irgendwann alles zu nah. Also ich habe meine Realität, und natürlich unterhalte ich mich mit Leuten drüber, ne? Und natürlich lasse ich mir auch was sagen. Und wenn Leute nicht meiner Meinung sind, dann gehe ich auch in den Diskurs. Das finde ich jetzt auch total okay. Aber es gibt irgendwie bestimmte Grenzen, und das ist mir dann einfach zu viel. Also das kriege ich mit meiner Seele dann irgendwie nicht hin.
Ich finde auch, was denn noch? Also was soll man denn noch machen? Also ich meine, du hast diesen Brief geschrieben, du hast es, finde ich, total klasse erklärt, und ich habe mich auch total bei den Stern geärgert, nicht über den Artikel selber, aber wie sie es dann vorab gemeldet haben. Also ne, du sagst, es geht nicht um mein Coming Out, und du hast genau erklärt, wie es dazu kam. Und die Schlagzeile ist, ich bin schwul. Also das in der Vorabmeldung hieß es, das ist das, was er uns sagen will. Nee, du wolltest was anderes sagen. Du wolltest erklären, warum es so schwer ist zu sagen, ich bin schwul. Wir haben es quasi umgedreht. Hast du das auch so empfunden, dass das damals eine Dramatisierung war, die der Sache nicht unbedingt genutzt hat?
Ja, also ich glaube, das war das erste Mal, dass ich natürlich irgendwie auch gemerkt habe. Natürlich wusste ich, und ich habe gewisse Passagen auch eher ein bisschen allgemeiner geschrieben, weil ich wusste, wenn ich zu sehr auf die Kacke haue, dann wird das eben dann auch eine Schlagzeile. Und das wurden eben auch Schlagzeilen. Also die Sache ist ja, es ist ja alles dann eben auch schon zwei Tage vorher rausgekommen, weil eben die ganzen Printmedien den Stern eben schon hatten und dann online das umgesetzt hatten. Und da wurden ein paar Sätze rausgenommen, um die es dann eben ging. Und das fand ich schon schade. Eben auch, dass meine Eltern irgendwie mit meinem Coming-out ein Problem hatten. Das war natürlich absoluter Schwachsinn. Meine Eltern haben mich unterstützt. Aber trotzdem war das erstmal was, mit dem sie umgehen mussten. Und ich glaube, das ist für viele Eltern einfach erstmal nicht unbedingt ein Problem. Aber ich habe mich mit meinem Schwulsein ja irgendwie, keine Ahnung, sehr, sehr viele Jahre, also dann 39 Jahre, habe ich mich mit meinem Schwulsein auseinandergesetzt. Gut, meine Eltern dann auch schon ein paar Jahre. Aber damals, als ich mich mit 18 geoutet hatten, war das für die eben neu. Und dann ist vielleicht auch mal ein Satz gefallen, der ein bisschen unglücklich formuliert war. Aber trotzdem haben sie mich immer unterstützt und genauso geliebt. Und das war für meine Mutter, glaube ich, mein Vater hat ja dann schon nicht mehr gelebt, aber für meine Mutter war das, glaube ich, schon hart.
Das Unfaire an so einem Coming-out ist ja, dass man es eigentlich gar nicht richtig machen kann. Ne? Also wenn man,
wahrscheinlich, ja.
Weil es gibt immer diese Erwartungen, und zwar in alle möglichen Richtungen. Und deswegen ist ja eigentlich Coming-out eh eine perverse Situation, weil man ja eigentlich irgendwas klarstellen muss, was ja eigentlich gar nicht klarzustellen sein sollte. Das heißt, dieses Öffentlichkeitsgehen, was uns ja immer vorgeworfen wird, müsst ihr über euer Privatleben reden und so weiter und so fort, sind ja nicht wir schuld, das ist ja die Gesellschaft schuld. Mhm. Trotzdem kriegt es die Person ab.
Aber das ist doch verrückt. Also ich meine, du sagst gerade, warum müsst ihr immer über euer Privatleben reden? Und guck dir doch mal die ganzen heterosexuellen, genau, KollegInnen an, die ständig ihre neue Partnerin, ihren neuen Partner alle 3 Monate auf den roten Teppich zerren.
Genau. Und es ist auch kein Privatleben. Es ist ja auch, du erzählst ja nichts über dein Privatleben, wenn du sagst, dass du schwul bist. Du erzählst, genau, was über deine sexuelle Orientierung. Und das ist aber das, was trotzdem immer so thematisiert wird. Und wo wir, glaube ich auch, ich kann mir vorstellen, es ist ja schon für nicht prominente Schwule nicht einfach das irgendwo im Betrieb immer wieder, wo es dann heißt, ja, kannst du ja sein, aber musst du das jetzt hier so und so weiter und so fort. Und ich kann mir vorstellen, dass als Prominenter diese Diskussion nochmal auf einem ganz anderen Level stattfindet, weil man es dauernd nochmal erklären muss.
Ja, jetzt muss ich es ja nicht mehr erklären.
Oder? Du hast erzählt, nee, du musst es nicht mehr erklären. Du hast vor allem erzählt, dass du überrascht warst, dass du dich eigentlich freier fühlst, als du dir das vorgestellt hast danach.
Total. Ja, ich weiß nicht.
Das finde ich so schön. Ich finde so schön, weil es gerade, ich meine, du warst wahrscheinlich eines der letzten Coming-outs, die man noch so gemacht hat. Ich glaube nicht, dass man das heute nochmal so machen werden. Erstmal, weil es ein bisschen her ist. Zweitens mal, weil es Act-out gegeben hat. Und drittens mal, weil man auch, glaube ich, gemerkt hat, so eine Mail, ich bin schwul, irgendwer, Doppelpunkt, ich bin schwul, das macht man, glaube ich, würde man, glaube ich, dann nicht mehr machen. Und du hast quasi noch, ja, eine alte Zeit ein bisschen beendet, eine neue Zeit eingeführt und aber auch die Mühen, ja, das heißt, du musst es jetzt immer wieder erklären, du sitzt in Talkshows, ich habe dich in der NDR Talkshow erzählt, da durftest du sitzen, ja, und da habe ich auch gesagt, oh, der arme Jochen muss jetzt überall, wo er hinkommt, die Schwuli-Fragen beantworten. Ja, klar, machst du es gerne und wichtig, aber manchmal denke ich auch, oh ja, okay, er macht es dann wirklich dauernd, aber...
Naja gut, also ich glaube jetzt, ich hatte auch das Gefühl, dass ich es jetzt ganz lange nicht gemacht habe und jetzt war halt Pride Month und dann war eben die Ungarn-Geschichte und so weiter und so fort und dann wird man halt mal wieder eingeladen und sitzt halt dann da, ne? Und ja, es gibt ja jetzt auch nicht so viele Leute, die dann eben offen was dazu sagen wollen oder auch können. Aber ja, manchmal denke ich irgendwie schon, also dass jetzt irgendwie in jedem Interview erwähnt wird, dass ich mich vor 3 Jahren geoutet habe. Ich meine, hier ja heute auch wieder, aber hier ist es natürlich auch irgendwie eine andere Situation.
Ein queerer Podcast, hier musst du nicht erklären, warum du dich geoutet hast.
Nee, absolut, absolut. Ja, ja, aber tatsächlich, es wird immer wieder erwähnt, ja.
Und machst du was dagegen? Also redest du vorhin und sagst, hör mal, es gibt ja noch das andere Thema oder kommt das automatisch? Wenn du ein neues Projekt hast, jetzt moderierst du wieder oder jetzt machst du wieder einen neuen Film oder irgendwas, dann gibt's auch wieder dann andere Promo, wo man dann wieder andere Sachen redet.
Ja, dann geht's auch wieder um andere Dinge. Aber klar, jetzt habe ich mich ja verlobt und jetzt ist das natürlich dann auch wieder Thema. Und andererseits denke ich aber auch so, ja, mein Gott. Also es ist ja alles immer, es ist ja, solange es nicht irgendwie out of proportion geblasen wird oder so, ist das alles okay. Und dann kann ich auch hier und da mal drüber sprechen. Und jetzt rede ich dann wieder ein Jahr nicht mehr drüber. Bis zum nächsten Pride Month.
Gibt es einen Unterschied zwischen Hetero-Promis und homosexuellen Promis in der Öffentlichkeit, wenn du so die Hetero-Promis-Kollegen beobachtest? Oder wird man da anders angegangen?
Nein.
Oder bist du mittlerweile tatsächlich ein Beweis dafür, dass man, ich glaube, das Verlob-Beispiel ist ein gutes Beispiel, ne? Dass das dann wirklich einfach so erzählt wird, wie es bei einem anderen Promi auch erzählt worden wäre?
Ja, also ich habe nicht das Gefühl, dass es irgendwie unterschiedlich behandelt wird.
Dann hast du gesagt, auch in einem anderen Podcast, dass du warst natürlich vorher auch schon out im Freundeskreis, dass es die Leute wissen, jeder, der es wissen wollte, wusste, dass du schwul bist, aber du warst halt nicht medial geoutet. Aber eine Sache, die du nicht gemacht hast, war auf CSDs zu gehen, obwohl du ja schwul gelebt hast.
Das bescheuert.
Ja.
Total bescheuert, ja. Das war aber dann, da habe ich mich dann, da habe ich mich, glaube ich, dann zu nackt gefühlt. Also das ist dann immer, also das, aber das ist, also das hat auch nicht nur was mit CSDs zu tun. Also generell sind große Menschenansammlungen für mich überfordernd oft. Oder ich mag es auch nicht, erkannt zu werden. Also ich bin jetzt kein Promi, der irgendwie aufs Weinfest geht und dann irgendwie einmal ringsherum winkt und es toll findet, wenn er dann irgendwie Fotos machen darf mit irgendwelchen.
Das Musikantenstatus bist du nicht.
Nee, ich bin da wirklich eher gerne privat, aber ich fand es dann auch nach meinem Outing auf so ein CSD zu gehen, fand ich natürlich mega. Also es hat richtig viel Spaß gemacht und auch das war wieder befreiend. Aber das hat Vor- und Nachteile, ne? Also ich liebe auch die Schafenstraße in Köln. Trotzdem bin ich froh, wenn ich nicht irgendwie an jeder zweiten Kneipe
ein Selfie machen muss.
Angelabert werde, ja.
Nun stelle ich mir das so vor, ist ein interessantes psychologisches Experiment. Man lebt als schwuler Mann, aber man kann nicht in die Szene gehen, weil man irgendwie denkt, das ist dann irgendwo wegen der Promi-Situation wahrscheinlich.
Doch, in der Szene war ich ja.
Nee, aber am CSD, wo es irgendwie zu öffentlich ist, oder war das?
Ja, das war mir dann, also ich war ja auch in schwulen Clubs. Ich meine, ich gehe sowieso fast nicht mehr weg, ne? Aber ich war schon in schwulen Clubs und in Bars war ich schon. Aber mir war das dann, draußen war mir das dann einfach teilweise zu viel. Aber das lag, glaube ich, generell auch eben an den Menschenansammlungen, ja.
Du hast ja vorher auch schon, was ich sehr beachtlich finde, ja vorher schon den Teddy Award zum Beispiel nominiert. Das war da auch ein klares Statement, das heißt.
Eigentlich schon, aber ich habe mich halt nicht dazu geäußert. Ich fände es spannend, jetzt den Teddy nochmal zu moderieren und zu gucken, wie ich das anders machen würde. Aber ich habe damals natürlich auch hier und da, habe ich das glaube ich auch auf der Bühne, habe ich von wir gesprochen und nicht von den anderen oder so. Also ich habe mich da schon inkludiert, ja.
Wenn du auf CSDs gehst, das CSDs ist ja eine der wichtigsten Institutionen unserer Community. Hast du durch das Coming Out diesen Community-Aspekt noch mehr in dein Leben bekommen, dass du auf einmal jetzt nicht nur dieses Leben als schwuler Mann geführt hast, sondern auch dieses Leben als Teil einer Community, die auch Institutionen oder Rituale hat?
Ja, die ich wahnsinnig wichtig finde und die mich sehr trägt auch, muss ich sagen. Ohne dass ich jetzt so, ich bin jetzt nicht verankert in der Community, dass ich jetzt irgendwie in dem und dem Verein bin und oder da immer mich mit Menschen treffe oder so. Aber ich finde dieses Zusammengehörigkeitsgefühl finde ich super und ich finde auch das, was mittlerweile mit heterosexuellen FreundInnen passiert und die uns unterstützen in unserer Community, finde ich wahnsinnig wichtig und das geht mir oft sehr nah und da werde ich auch oft sehr gefühlig und emotional, weil ich das schön finde.
Ja, ich merke das bei euch in einem Podcast, dass ihr über diese Themen redet und das ist ja wirklich auch eine richtige Community-Arbeit. Ihr macht ja richtig auch, ihr recherchiert, ihr im positiven Sinne ist es auch eine queere Volkshochschule, was
so ein bisschen, ja, ab und zu.
Das finde ich unglaublich toll, auch gerade wie euch da nähert und so weiter und so fort. Ich habe das Gefühl, dass du wirklich hier auch was zur Community mit beitragen möchtest.
Und ich, absolut. Und ich lerne ja auch immer was dazu. Also das muss ich eben auch sagen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem, weil du vorhin sagtest mit den Talkshows. Ich habe das Gefühl, man sitzt als schwuler Mann dann oft in diesen Talkshows und ist auf einmal Experte für alles oder soll Experte für alles sein. Und das bin ich natürlich nicht. Und ich weiß auch nicht, ich kenne mich auch nicht mit allem aus und ich bin auch politisch nur mittelmäßig interessiert. Also es kommt immer darauf an, um welches Thema es geht. Aber ich fühle mich.
Naja, aber wenn man dann die Podcast hörst, dann bist da schon sehr dezidiert, ne? Also zu den ganzen auch queerpolitischen Themen.
Ja, aber trotzdem weiß ich nicht immer über alles Bescheid.
Ja, okay.
Ja. Aber ich finde es zum Beispiel mit Felicia, ich hatte auch vorher mit frauenliebenden Frauen überhaupt nichts zu tun. Also ich kannte, glaube ich, keine einzige lesbische Frau wirklich näher. Und
jetzt hast du dauernd die lesbische Sicht auf Sachen.
Und jetzt habe ich auch ständig, ich habe gestern den Nachmittag wieder mit Lesben verbracht und habe mir am Wochenende ein Grundstück angeguckt, irgendwie eine Stunde außerhalb Berlins und werde das wahrscheinlich mit Felicia zusammen kaufen, wenn wir es denn kriegen überhaupt. Aber ich liebe das. Ich liebe das auch in Köln. Ich war jetzt ein paar Mal in der Boys Bar, die ich ganz toll finde, eben eine Bar für frauenliebende Frauen und liebe auch Princess Charming. Ich finde es gerade toll, dass lesbische Frauen mehr Sichtbarkeit bekommen und ich lerne da auch wahnsinnig viel von.
Zumal ja auch es in der im schwulen Teil der Community so ein bisschen das Ding gibt, nach dem Motto, was haben wir eigentlich mit diesen anderen Buchstaben dieses LGBTQ zu tun, oder? Oder müssen wir denn überhaupt noch gemeinsam kämpfen? Und es da auch so eine sehr, auch offene Ignoranz gibt gegenüber Lesben, auch gegenüber Trans. Und deswegen finde ich es wichtig, dass gerade ein schwuler Promi, der auch von vielen Schwulen natürlich verfolgt und verehrt wird auch wahrscheinlich, da so ein Beispiel setzt. Ist das bewusst oder machst du das bewusst, weil du auch merkst, dass es viele Schwule gibt, die da Berührungsängste immer noch haben oder die da...
Also ich finde, es ist wichtig, darüber zu sprechen und es ist auch wichtig, irgendwie eben das, wie ich dir das jetzt erzähle, dass wir eine super Zeit miteinander haben und dass wir uns austauschen und dass ich da irgendwie viel lerne. Bewusste Sachen machen finde ich immer so ein Ding. Also ich wenn ich was poste, dann mache ich das ja bewusst, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt denke, okay, wenn ich das mache, dann positioniere ich mich irgendwie besser oder sowas. Also ich mache das nie jetzt irgendwie, um mich besser dastehen zu lassen. Das finde ich, hört sich nach bewusstem Handeln.
Ja, nee, aber bewusst, weil du es halt für die Community tust. Ich habe es, mir wird ja auch oft vorgeworfen, dass ich zu oft über Community rede und das ist doch eigentlich, wir doch eigentlich darüber hinaus sein müssen und wir doch eigentlich eher über die, nur über konkrete Probleme, dass man sich doch eh nicht drauf verlassen kann und dann wird immer gesagt, ja, die Community hilft doch, ist doch eh jeder nur mit seinen Themen. Ich finde das nicht. Ich finde, ich habe es oft erlebt, auch mit meiner Lesereise zum Beispiel, dass wir überall in Deutschland ganz tolle Leute haben, die total divers in Gruppen zusammenarbeiten und das ist unglaublich toll, bei allen Problemen, die wir haben, unglaublich toll funktioniert. Deswegen finde ich euren Podcast so klasse, dass ihr da auch wirklich diese ganzen Facetten auch aufzeigt und auch aus verschiedenen Perspektiven auf die Community blickt. Und ich finde, das passiert, finde ich, viel, viel zu selten.
Ja, das stimmt. Aber ich fand Community immer schon wichtig. Also Community jetzt auch, ich habe ja damals eigentlich die ersten homo- und bisexuellen Menschen während meines Auslandsjahres in Amerika kennengelernt, weil ich da Theater gespielt habe, im Chor gesungen habe, viele kreative Sachen gemacht habe und da eben, das eben ein bisschen diverser aufgestellt war. Und ich habe damals wahnsinnig viel Empathie von diesen MitschülerInnen bekommen und fand das eben auch schon ganz toll. Und ich war vor 2 Jahren in Amerika auf einem Geburtstag von einem deutschen Freund, der mittlerweile in New York wohnt, und habe da ganz viele Leute kennengelernt und wir haben dann mehrere Tage miteinander verbracht und dieses Gefühl von Miteinander war eben dieses Community-Gefühl. Und ich habe dann auch einen leichten Zusammenbruch gehabt am Times Square und habe Rotz und Wasser geheult, weil ich gesagt habe, dass mich das so erfüllt und ich das so toll finde. Kriege ich auch jetzt wieder Gänsehaut einfach, weil ich das ganz, ganz wichtig finde, was Community für uns als, oder für mich als schwulen Mann bedeutet.
Geht mir ganz genauso. Und geht mir auch in Amerika, also auch beim
ja, nee, und ich merke es auch immer mehr. Also je älter ich werde, merke ich auch, wie wichtig das ist. Und auch jetzt so blöd mit diesem Grundstück, ja, weil ich mich da jetzt mit meinem Freund drüber unterhalten habe, der hat dann seinen Vater angerufen, der Bauleiter ist. Und der Vater so, also ihr kauft auf keinen Fall mit anderen Leuten, das gibt immer nur Ärger. Und ich meine so, aber ich stelle mir das so schön vor, gerade jetzt auch eben mit unseren lesbischen Freundinnen und dass wir dann da vielleicht im Alter irgendwie sitzen und es auch eine Begegnungsstätte wird und wir immer wieder von außen noch Leute dazu holen.
Ein lesbisch schwules Golden Girls in Brandenburg.
Finde ich irgendwie toll, ja, ein Melrose Place, herrlich. Großartig, ja.
Und du erfährst natürlich auch viel die negativen Seiten, die es für unsere Community gibt. Ihr redet auch über Homophobie, ihr redet über Anfeindungen, ihr redet über Diskriminierung. Hast du da auch neue Sachen gelernt oder wusstest du vorher um diese ganzen Probleme oder hast du da jetzt über die Arbeit im Podcast auch mehr erfahren und hast ein anderes Bild von der Situation bekommen?
Ich habe auf jeden Fall mehr darüber erfahren und natürlich wusste ich, dass es Homophobie gibt. Wie schlimm es allerdings in vielen Ländern ist, das wusste ich nicht und natürlich recherchiere ich ja auch für den Podcast oder gehe dann teilweise tiefer in die Recherche und lerne eben über Dinge, die ich vorher nicht wusste. Und es gibt auch diesen tollen Film Welcome to Chechnya, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast.
Der auf der Berlinale jetzt den Preis auch gewonnen hat. Aber,
genau, Arte hat den auch schon ausgestrahlt, man findet den auch
auf YouTube. Den hier auch in den Shownotes, werden wir den auch verlinken.
Super, ja, aber das war zum Beispiel, das war mir überhaupt nicht bewusst und dieser Film hat mich erschüttert und das sind dann eben, und deswegen glaube ich, bin ich dann auch gerne immer wieder laut in den sozialen Netzwerken und wenn mir dann jemand sagt, oh mein Gott, immer schwule Themen. Wobei letztens hat mir ein schwuler Mann geschrieben und hat gesagt, kannst du nicht auch mal über schöne schwule Dinge berichten? Das ist immer alles negativ und es geht immer um irgendwelche Gesetze, wo wir als Homosexuelle benachteiligt werden und so weiter und so fort. Kannst du nicht auch mal was Schönes posten? Das kommt jetzt vielleicht auch wieder. Ich finde da eben auch, die letzten Monate hat man eben sich nicht ausgelassen unbedingt jetzt immer in den sozialen Netzwerken präsentiert.
Ja, es gab ja auch jetzt im europäischen Ausland gewalttätige Übergriffe. Es gab diesen Mord wahrscheinlich in Spanien. Mhm. Und ich finde es erstaunlich, wie wenig das auch, sag ich mal, in der nicht queeren Presse irgendwo Thema ist, dass jetzt da die Gewalt so eskaliert. Und ich finde trotzdem, bei dem Ganzen, was wir im Ausland sagen müssen, ist mal die Frage, wie schätzen wir die Situation in Deutschland an? Auf der einen Seite ist so viel passiert in der letzten Zeit. Auf der anderen Seite bekomme ich zumindest auch ganz viel Feedback noch von Leuten, die wirklich noch richtige Probleme haben, die auch richtige Probleme zu Hause haben, die ein richtiges Problem mit Coming Out haben. Was kriegst du da für ein Feedback?
Also, dass Menschen Probleme mit ihrem Coming Out haben, das kriege ich schon gespiegelt. Ich krieg wenig Homophobie selber mit, muss ich sagen. Aber ich war letztens in Köln unterwegs und ich war vorher bei Bettina Böttinger in der Sendung Queer in 2021. Und da haben wir natürlich auch über viele Negativbeispiele gesprochen. Und dann kam so ein junger, muskulöser, bulliger Mann auf mich zu und hatte einen Schraubenzieher in der Hand, ja, und ich bin sofort irgendwie zurück und hab so gesagt, so ey, was willst du von mir? Der wollte ein Autogramm und zwar ein Stift, der aussah wie ein Schraubenzieher und ich habe mich da total reingesteigert, ja, und habe ihm das dann auch erklärt und hat dann auch gesagt, so hey, ich verstehe das total, es war halt auch dunkel in Köln, aber da habe ich dann wieder gemerkt, so okay, ich werde natürlich durch diese Arbeit und dass ich natürlich diese Sachen auch immer wieder poste und dass ich mich damit auseinandersetze, selber teilweise, sehe ich vielleicht auch Homophobie, wo sie nicht stattfindet, aber ich möchte Homophobie jetzt nicht kleinreden, ne? Also sie findet ja auf jeden Fall statt, aber da habe ich dann auch gemerkt, so krass, das war die erste Situation, wo ich mich sehr unsicher gefühlt habe. Und dann im Endeffekt wegen nix. Also habe ich mich auch ein bisschen albern gefühlt, aber ich merke natürlich schon, dass ich da auch vorsichtig bin und wachsam durch die Stadt laufe, weil ich mich offensichtlich nicht so sicher fühle, wie ich mich fühlen sollte.
Genau, wegen nix. Also Homophobie ist ja nicht nur, dass man jetzt merkt, man wird angegriffen, sondern wir haben alle auch gelernt, dass man so eine latente Vorsicht immer hat, dass wir alle schon aufpassen, wie wir in der Öffentlichkeit uns zeigen, oder? Das zeigen zumindest ja auch Studien, dass es auch so eine passive Vorsicht ist, so ein genaues Aufpassen, was viele von uns halt nicht so frei macht in der Öffentlichkeit.
Weswegen ich mich dann eben vielleicht an gewissen Plätzen, wie eben dann damals in New York oder vielleicht auch in Kapstadt, wo ich ja auch sehr gerne bin, wo ich mich da einfach sehr, sehr frei fühle und was mir Energie gibt, die mir vielleicht auch teilweise im Alltag fehlt.
Wie laut müssen wir heute noch sein? Also du machst es auf ganz vielen Wegen, indem du viel erklärst, indem deine Popularität nutzt, aber gesellschaftlich muss man ja auch was verändern, indem man auch Dinge klar benennt. Du hast mal gesagt, Mensch, du bist sehr für Zivilcourage, aber nicht für Empörung. Also wo ist die Grenze zwischen einem wichtigen sich aufregen und einem Empören, was übertrieben ist?
Ja, ich finde, die Grenze verschwimmt halt gerade sehr. Also ich habe auch eine Freundin, die sich sehr laut macht für Ungerechtigkeiten und für unterprivilegierte Menschen und die schreit es aber immer so raus. Also ich musste die auch jetzt wirklich muten bei Instagram, weil es ist immer nur Fuck und Scheiße und also diese Aggression, die stört mich da. Aber ich finde, laut sein und auf Sachen hinweisen und das aber irgendwie mit Bedacht tun und eben das auch rücksichtsvoll tun, soweit es denn geht.
Was meinst du mit rücksichtsvoll tun?
Dass man eben auch nicht davon ausgeht, dass Leute immer alles wissen müssen und dass Leute immer auch böse sind und dass sie deswegen jetzt irgendwas sagen, weil sie mich ärgern wollen, sondern dass man manchmal auch Leute an die Hand nehmen muss und denen das eben erstmal überhaupt erklären muss, warum gewisse Sachen so sind oder warum ich mich so verhalte oder warum ich jetzt auf ein bestimmtes Thema hinweise.
Aber die Wut hat trotzdem eine Berechtigung, oder? Für Aktivismus, oder? Oder muss man die, sollte man, also ich verstehe das, wenn du, also gerade jetzt im Trans-Bereich beispielsweise, ja, dass man irgendwann sagt, okay, wir haben jetzt so viel erklärt, aber wir wollen, das Transsexuellengesetz ist immer noch nicht abgeschafft worden, es gibt immer noch keine Lösung, die okay ist. Also da immer nur zu sagen, hey, erklärt's nochmal, was.
Nee, das stimmt. Ich glaube,
das ist der Punkt, wo man sagen muss, wie lange muss man Dinge noch erklären?
Ich glaube, es kommt drauf an wen die Wut gerichtet ist, ne? Aber ich persönlich versuche erstmal jedem Menschen positiv entgegenzutreten und jetzt nicht immer gleich zu denken, boah, der will mir was Böses oder die will mir was Böses. Das wäre mir viel zu anstrengend, glaube ich auch. Aber ja, man darf wütend sein. Ich bin es gerade nicht, aber seid wütend.
Nein, ich frage mich das, aber mir wird ja auch oft vorgeworfen, musst du dich immer so beschweren, musst du immer so das zuspitzen? Und ich versuche ja auch nett zu sein, aber ich finde trotzdem auch ohne Nerven passiert auch nichts. Also ohne
nee, dass natürlich.
Ohne dass man immer wieder auch sich, also ich glaube, man muss sich auch unbeliebt machen, oder?
Man muss auf jeden Fall das Maul aufmachen und man muss immer wieder drüber reden, über das Blutspendeverbot ja auch. Also ja. Da habe ich mich ja jetzt auch sehr viel dazu geäußert und trotzdem wissen wir noch nicht, was im September passiert, ne? Auch wenn Spahn jetzt irgendwie angekündigt hat, da irgendwas ändern zu wollen, aber noch ist es nicht geändert und es ist halt auch Wahlkampf.
Macht dir dieser Wahlkampf so ein bisschen Sorge, weil der so ein bisschen, die AfD macht Wahlkampf mit dem Slogan Deutschland, aber normal. Das heißt, es gibt auch so ein großes, also nicht nur bei der AfD, sondern finde ich auch bei anderen Parteien das Gefühl, oh, jetzt wollen wir endlich mal wieder normal sein. Das alles, was so, alle wollen zwar irgendwie Regenbogenflaggen in ihre Logos tun, aber es gibt doch auch ein Bedürfnis, dass diese Minderheitenthemen da so ein bisschen auch mal, dass damit mal Schluss ist, oder?
Absolut. Das macht mir wahnsinnig viel Angst. Also ich finde das bedenklich, was irgendwie in den letzten Jahren passiert ist. Man hat es ja in Amerika gesehen unter Trump, was er auch alles wieder quasi revidiert hat, was irgendwie mal zugunsten unserer Community entschieden wurde. Und ich gucke ins Nachbarland Polen und gucke sonst wohin in der Welt und denke so, Gott, in welche Richtung entwickeln wir uns? Klar. Deswegen mache ich ja den Mund auch auf, aber ich find's erschreckend.
Was würdest du jetzt Leuten auf den Weg geben, die eine ähnliche Situation haben, wie du sie hattest vor deinem Coming Out und die es jetzt auch bei Act Out nicht geschafft haben? Würdest du, klar, du würdest sagen, es lohnt sich, du würdest ihnen wahrscheinlich dazu raten, aber gibt es noch irgendwelche ganz konkreten Tipps? Also wie geht man mit der Presse um? Wie sollte man sein Umfeld vorbereiten? Was macht man auf Social Media? Du hast dich jetzt damit ja so lange mit beschäftigt. Kann man da konkrete Hilfestellungen geben?
Also erstmal, glaube ich, muss jede Person sich sicher sein, dass sie das machen möchte. Also wenn mir auch Jugendliche schreiben und sagen, oh, ich traue mich nicht bei meinen Eltern zu sagen, was Sache ist, oder ich habe Angst, meine Oma hat schon mal was Homophobes gesagt, ich möchte mich bei ihr nicht outen, dann sage ich, irgendwann wirst du soweit sein und dann wirst du das machen. Und wenn du jetzt noch nicht so weit bist, dann ist das auch in Ordnung. Ich glaube, man kann da keine, das ist so ein breites Feld, ich glaube, man kann da keine verallgemeinernden Tipps geben. Aber ich kann einfach nur sagen, dass es mir sehr gut getan hat. Und wenn man jemanden an seiner Seite hat, ob das jetzt bei mir war, es ja dann auch der Partner, also Norman hat mich ja wahnsinnig unterstützt da auch. Ich glaube, wenn ich einen anderen Partner gehabt hätte, der da so ein bisschen passiver gewesen wäre in der ganzen Sache, hätte ich mich da auch nicht so unterstützt gefühlt. Aber wenn man jemanden hat, das muss jetzt nicht der Partner sein, aber das kann die beste Freundin sein, der beste Freund. Wenn man einfach weiß, man hat jemanden, auf den man sich verlassen kann, dann nimmt einem das vielleicht auch so ein bisschen die Sorge, dass es nach hinten losgehen kann.
Und es gibt ja auch mittlerweile überall in Deutschland tolle Coming-out-Gruppen und tolle Gruppen, an die man sich wenden kann und auch wo man anrufen kann. Und ich glaube, es ist immer wichtig zu sagen, dass man wirklich nicht alleine ist. Ne? Und dass Gott sei Dank die Community ja so stark ist, dass man da auch den Frust, den es vielleicht gibt, dass man den zusammen aushalten kann, ohne da jetzt was zu beschönigen. Wir haben eben über Social Media gesprochen, über die Empörung bei Social Media. Könnte theoretisch jemand wie du sagen, ich mache kein Social Media? Kann man das in deinem Job theoretisch machen? Oder ist gehört das mittlerweile so dazu, dass man das ja, machen muss?
Ich glaube, ich bräuchte es nicht unbedingt. Wenn ich mir Daniel Hartwig angucke, der ist, glaube ich, auch nicht bei Social Media. Also ich könnte, glaube ich, auch so arbeiten. Aber es macht mir natürlich auch Spaß. Also in gewisser Weise macht mir es Spaß. Also ich sage jetzt mal bei Promi Big Brother, also was ja jetzt dann wieder kommt, macht es auch oft nicht so viel Spaß, weil sich dann natürlich jeder empört und jeder irgendwie eine Meinung hat. Und
das heißt, du kriegst die ganze Sache, die mit der Sendung zu tun, auch auf deinem Profil dann irgendwie ab.
Ja, und das nervt mich einfach wahnsinnig. Und da habe ich auch tatsächlich schon drüber nachgedacht, ob ich das nicht irgendwie auslager jetzt mal dieses Jahr. Aber das werde ich wahrscheinlich nicht machen, weil ich bin
das
einfach
heißt, ein auslagern, dass jemand anders
dass es jemand anders macht. Das machen ja andere Prominente auch so, aber ich mache es eben nicht und ich bin auch, glaube ich, zu sehr Kontrolletti, dass ich nicht will, dass da irgendjemand anders meine Sachen liest oder meine Sachen beantwortet. Aber es kann schon, also letztes Jahr zum Beispiel hatte ich eine Kandidatin in den Arm genommen. Jetzt muss man dazu sagen, ich war durchgetestet, sie war ja in Quarantäne, weil sie ja 14 Tage eben Bewohnerin bei uns war. Und wir waren eigentlich schon off-air und sie ist irgendwie zusammengebrochen und dann habe ich gesagt, darf ich dich in den Arm nehmen, tröstenderweise. Und sie so, ja, bitte. Und ich mache das. Und der Regisseur macht die Kamera nochmal auf. Und dann war das ja überall Schlagzeile. Jochen Schropp begeht groben Corona-Fehler oder sowas. Und das hat mich so geärgert, weil ich gedacht habe, so hätte man das nicht auch umdrehen können und sagen können, Jochen Schropp zeigt Nächstenliebe oder sowas in Zeiten von Corona oder sonst irgendwas. Also wie auch immer.
Das ist gegen Social Media, dass sich immer so der negative Impuls durchsetzt, oder?
Finde ich schon irgendwie. Also früher war das ja nicht so. Früher waren alle dann, oder beziehungsweise bei Facebook waren sie alle grantig, bei Instagram waren sie irgendwie noch cool. Mittlerweile sind die ganzen Grantler von Facebook zu Instagram. Aber das, und dass mir das so nahe geht, das regt mich dann auf. Ich weiß, dass ich mich damit jetzt auch selber nackig mache, indem ich das sage, aber das finde ich, das geht mir dann schon, wenn sich dann Leute so aufregen und immer denken, sie wüssten alles, das macht mich fertig. Also ich glaube, ohne Social Media würde es mir manchmal besser gehen.
Das heißt, man muss ja immer gespannt, ne, was passiert da gerade, oder? Man kann ja dann gar nicht das auch mal ein paar Stunden weglegen dann, oder?
Ach doch, das kann man schon. Ja. Und vor allem, also es ist ja auch keine Realität, es ist ja auch irgendeine Blase, in der man sich da befindet. Also man muss sich das, glaube ich, schon auch immer wieder bewusst machen. Aber ich bin froh, dass ich ein relativ freundliches Profil habe oder beziehungsweise Follower habe, die relativ freundlich sind. Also es gibt ja andere Menschen, die ja die ganze Zeit nur Beef und Ärger haben. Das wäre nichts für mich. Also dann würde ich mich abmelden. Das wäre mir zu blöd. Warum? Warum soll ich mich ständig beleidigen lassen
von fremden Menschen? Du bist ja auch ein grundpositiver Typ, oder? Also oder bist
ich versuche das. Ich bin es nicht immer, aber ich versuche das. Ich fühle mich übrigens sehr wohl mittlerweile. Ich glaube, ich musste das einmal. Nee, ich glaube, ich musste das. Johannes, ich musste das einfach einmal sagen. Und das war aber auch, glaube ich, eher, dass ich hätte zu Hause was frühstücken sollen und so. Ja. Ich frühstücke ganz oft nichts.
Ich habe am Anfang gemerkt.
Ich war echt angespannt.
Das war wirklich keine Absicht. Ich versuche hier im Podcast niemand irgendwo in die Ecke oder erstmal mit Fragen zu konfrontieren, wo ich jemand aus der Reserve locken will. Natürlich will ich auch kritische Fragen stellen.
Das muss ich auch machen.
Aber ich möchte es jetzt nicht aus Prinzip machen, vor allen Dingen nicht am Anfang. Und deswegen habe ich das dir angesehen. Ich habe dir angesehen, dass du gesagt hast, dass du dich nicht wohlfühlst.
Ja, aber das ist, glaube ich, wirklich, also jetzt stehe ich auch besser, aber das war so, ich wusste am Anfang, wie soll ich denn jetzt stehen und so, aber das finde ich ja auch, das ist die Dynamik dann, von der du sprichst. Also dynamisch heißt ja auch, dass sich Sachen verändern und das hat es jetzt. Jetzt sind wir aber fertig, ne?
Wir sind fast fertig. Ich wollte nur gerade, weil wir beide jetzt Podcaster sind. Wir haben ja beide angefangen kurz vor der Pandemie, ohne zu wissen, was auf uns zukommt. Mhm. Und auf einmal haben uns unsere Podcasts durch diese Pandemie so ein bisschen begleitet. Was ist da eigentlich passiert? Hast du zwischendurch manchmal gesagt, oh Gottes Willen, lass uns jetzt mal pausieren? Oder ich habe es ja auch durchgezogen.
Ja, wir müssen immer mal wieder pausieren. Also jetzt pausieren wir gerade wieder, beziehungsweise heute Mittag nehmen wir mal wieder eine Folge auf, aber also ich mache ja drei Podcasts im Endeffekt, also unterschiedliche, und ich merke immer, en bloc zu produzieren, fällt mir natürlich leichter, also wenn man dann alle Folgen innerhalb von 3 Tagen irgendwie aufnimmt, aber wenn die natürlich tagesaktuell sein müssen, dann muss man eben wöchentlich aufnehmen und das wächst mir teilweise schon über den Kopf, weil ich eben...
Du hast wahnsinnig viel Output, ne? Also wenn ich merke, was ist, auch in meinem Podcast, ich würde nicht einen Bruchteil davon schaffen, was du irgendwo alles an Output schaffst.
Ja, manchmal denke ich auch, ich müsste mich vielleicht eher so ein bisschen auf eine Sache fokussieren oder so. Was macht mir halt auch Spaß. Also es macht mir schon Spaß, nur merke ich jetzt schon wieder, wo sich die Welt wieder so ein bisschen normaler dreht, dass es auch schon wieder so viel wird, dass ich denke, so boah, habe ich das genossen, als ich nicht irgendwie in 3 Städten innerhalb von einer Woche sein musste. Also,
das heißt, du machst die Podcasts auch in verschiedenen Städten. Du bist tatsächlich auch in Köln, wenn du den Podcast mit Lars machst.
Ja, der war mal bei mir in Berlin, ich war aber auch mal in Köln. Ja, wir haben immer zusammen aufgenommen, das war uns bei dem Format ganz wichtig. Mit Felicia, Yvonne und Berna machen wir dann auch manchmal getrennt. Aber eigentlich finde ich das schon gut, wenn man zusammensitzt, weil es einfach viel vereinfacht und natürlich auch eine Menschlichkeit nochmal anders erzeugt.
Aber es war doch trotzdem krass, dass ohne dass wir uns das vorgenommen haben, auf einmal durch diese Pandemiezeit mit einer neuen Unternehmung, mit einem neuen Format auf einmal starten, was auf einmal eine ganz andere Bedeutung hat, weil die Leute das Haus nicht verlassen und den Podcast auf eine ganz andere Art und Weise konsumiert werden, aber auch so dokumentieren, was gerade passiert, oder? Also ich finde es spannend, auch über die alte Podcast-Folgen zu hören von einem Jahr, weil wir jedes Mal in einer völlig anderen Situation standen. Das ist ja eine Aufgabe, die die Podcasts gar nicht haben sollten, aber auf einmal mit übernommen haben, dass einmal so die gemeinsam durch die Pandemie gestiefelt ist.
Total, man geht gemeinsam durch die Pandemie und andererseits denkt man dann auch wieder so, okay, jetzt machen wir mal eine Folge, da wollen wir die Pandemie eigentlich überhaupt nicht erwähnen und trotzdem ist sie aber natürlich da.
Und wir stehen übrigens immer noch mit Plexiglasscheiben, das kommt auch noch dazu, wir stehen hier noch mit Plexiglasscheiben getrennt, obwohl wir beide durchgeimpft sind, aber das ist ja auch, gehört auch alles dazu, diese komischen Bedingungen, die man die ganze Zeit ändern musste und die man auch seinem Gesprächspartnerin dazu zumuten musste.
Total, aber ich habe auch das Gefühl, dass es jetzt doch wieder relativ schnell ging, dass man sich in den Arm nimmt. Also ich hätte gedacht, dass das noch ein bisschen länger dauert. Ich bin immer noch so ein bisschen komisch, wenn mir jemand die Hand gibt, keine Ahnung, darauf könnte ich verzichten.
Ja, gerne.
Ich bin aber eher ein Drücker, aber da war ich schon überrascht, wie schnell das jetzt irgendwie geht, dass sich das nicht mehr komisch anfühlt.
Ja, stimmt. Am Ende des Podcasts frage ich meinen Gast immer, um ihn inhaltlich mit anderen Gästen, die ich mal hatte, zu verbinden, ob er zu irgendeinem, der schon mal hier war oder die schon mal hier war, etwas hinzufügen möchte, Widerspruch machen möchte oder jemanden treffen möchte, den er noch nicht getroffen hat.
Also Ich habe mir ein paar Folgen angehört. Ich fand das natürlich, was Karin und Godehard erzählt haben, die ja Act Out nach vorne getrieben haben oder vorangetrieben haben, das fand ich ganz, ganz toll, weil ich habe mit Godehard nur einmal telefoniert. Natürlich würde ich mich mit denen gerne mal zusammensetzen. Ralf König hat mir auch sehr gut gefallen. Da muss ich allerdings sagen, ich habe letztens wieder Der bewegte Mann geguckt und ich finde, der Film ist wahnsinnig gut gealtert. Also ich hatte richtig, richtig Spaß bei dem Film.
Sieht er, glaube ich, anders, ne?
Ja, er mag den Film ja gar nicht. Tatsächlich habe ich mich auch so ein bisschen über die Wohnung gewundert. Das hat er eben auch gesagt, dass sie ihm damals viel zu stylisch war, wie Joachim Krull wohnte. Ich würde ja, ach so, aber ich darf mir niemanden wünschen, ne?
Doch.
Ach so, ja doch, das war jetzt zum Schluss. Ich fände ja Habe Kerkeling mal ganz spannend.
Ach so, jemand wünschen, das wird er ja nicht machen, ne?
Also warum nicht?
Über so dezidiert über Queeres aussprechen.
Genau deswegen hätte ich Habe gerne mal hier in so einem Podcast. Ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt, wo er sich ja wieder aus seiner Grube nach außen ins Rampenlicht, ich habe ihn letztens im Flieger getroffen und ich habe eine ganz liebevolle Verbindung irgendwie zu ihm, obwohl ich ihn nicht gut kenne. Und ich würde ihn gerne mal zu diesen Themen sprechen hören. So, jetzt habe ich eine neue Rubrik aufgemacht.
Mal sehen, wo das hinführt. Lieber Jochen, tut mir leid, dass das so mit uns begonnen hat, aber umso schöner, dass wir das.
Das hat wirklich, aber es hatte nichts mit dir zu tun. Das,
ja. Aber schön, dass du es gesagt hast. Und das ist ja auch die Stärke deiner Podcast, dass da auch, dass da irgendwie alles gesagt und irgendwie sich zum Guten wendet. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und viel Erfolg für alles, was du noch vorhast. Und vielen Dank euch, dass ihr zugehört habt. Und bitte abonniert diesen Podcast, falls ihr das noch nicht getan habt. Und in eigener Sache, weil ich das oft gefragt worden bin, zu meinem Buch. Ich habe ja nichts gegen Schwule, aber das war lange vergriffen und ich wurde oft gefragt, wann gibt es wieder? Es gibt es wieder. Also es gibt es überall, da wo es Bücher gibt. Und da könnt ihr das genau bestellen. Ja, Jochen, vielen, vielen Dank.
Und ich danke dir, Johannes.
Bis ganz bald.
Bis bald. Tschüss.